Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das erste Handlungsfeld habe ich überschrieben mit dem Punkt Unternehmenswerte, Unternehmenskultur, Führungsverantwortung und Mitarbeiter. Wir müssen uns im Haus sicherlich die Frage stellen, nachdem es nicht der erste Vorfall ist mit Herrn Voth oder dem Kika, beispielsweise auch wir den Fall Mohren vor Jahren hatten, warum das, was wir damals entwickelt haben an modernen Compliance-Instrumenten und Programmen, warum das nicht gegriffen hat. Die Antwort liegt aus meiner Sicht darin, dass Untersuchungen deutlich belegen, dass der Grad der Akzeptanz von solchen Compliance-Programmen und Instrumenten entscheidend durch die Unternehmenskultur bestimmt wird.
Die neue MDR-Intendantin Carola Wille in ihrer ersten Pressekonferenz in dieser Woche in Leipzig. Neue Unternehmenskultur heißt auch, dass ich nicht wie beim Amtsvorgänger 20 Jahre auf ein Interview warten musste. Carola Wille also gleich hier in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 5. November 2011. Außerdem Interviews am Rande des Medienpreises Langer Atem und der spezifische Radio 1 Medienmagazin-Monatsrückblick. Natürlich am ersten Samstag eines Monats immer der Rückblick auf den davorliegenden, das ist der Oktober und alles wieder
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Stand up. Das ist eher zufällig, dieses Aufstehen, dass das jetzt hier gerade platziert, aber es passt, glaube ich, ganz gut zum nächsten Interview. Nur 5 Tage waren zwischen Wahl und Amtsübernahme vergangen, aber beim Mitteldeutschen Rundfunk, wie Sie ja wissen, ist keine Zeit zu verlieren. Deswegen stellte die neue MDR-Chefin Dr. Carola Wille gleich ein 5-Punkte-Konzept vor, aus dem ich mir einige Punkte auch für Sie als Gebührenzahler des Rundfunk Berlin-Brandenburgs heraussuchte, die Sie vielleicht interessieren könnten. Förderst eine Meldung, die gleich in ihre erste Amtswoche platzte, nämlich, dass nach der Entlassung von Unterhaltungschef Udo Voth nun der MDR einen weiteren hochrangigen Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung freigestellt hat, Grund seien Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Ich ließ mir das von Carola Wille noch mal etwas genauer erklären.
Wir haben in dieser Woche von der Staatsanwaltschaft in Leipzig die Mitteilung bekommen, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen Norbert May gibt. Und dass ein offensichtlichen Anfangsverdacht besteht. Und wir werden jetzt unverzüglich Akteneinsicht beantragen, damit wir dann in den nächsten Tagen mehr wissen, welche Vorwürfe konkret Herrn May gemacht werden.
Man hat den Eindruck als Außenstehender, dass jetzt immer mehr Fakten sich zu einem Puzzle zusammensetzen, wo man dann doch vielleicht zu der Überzeugung kommen muss, dass es vielleicht doch sowas wie ein System gab, auch geschuldet der Tatsache, dass die Unternehmenskultur dies zugelassen hat. Ist dieser Eindruck richtig oder kann man das vielleicht so pauschal doch nicht sagen?
Also den Systembegriff hier anzuwenden, halte ich für schwierig. Deswegen, wir müssen in der Tat jetzt erstmal schauen, was gehört alles zu diesem Vorgang Voth? Gibt es tatsächlich weitere Leute, die sich strafbar gemacht haben? Bisher sind das ja alles Verdachtsmomente, auch gegen Herrn May. Also das heißt ja noch lange nicht, dass er sich tatsächlich schuldig gemacht hat. Das heißt, wir müssen den Vorgang aufklären und wir müssen gucken, wo die Schwachstellen lagen. Und das Aber das andere, was ich sehe, ist, und das meine ich, das gehört in der Tat dazu, wir müssen die Nachhaltigkeit auch in den Köpfen erreichen. Und es geht nicht nur um Regularien, um Prüfsysteme und Strukturen, sondern es geht auch um Veränderungen in den Köpfen. Das heißt, es geht um Aufmerksamkeit, Hinschauen, vielleicht die Dinge auch mal melden. Und diese Kulturfrage, die habe ich diskutiert und die habe ich mit den Leuten auch in meinem Konzept erörtert. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Teil damit dazu gehört, damit man nachhaltig eben solche Dinge im Haus dann nicht mehr findet.
Wie ist die Resonanz im Haus?
Ich habe das ja ganz bewusst als Handlungsfeld Nummer 1 definiert. Und ich spüre im Haus, ich weiß bei allen Mitarbeitern in dieser Woche, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sie hören sehr, sehr aufmerksam zu. Und ich kriege bei dem Thema Führungskultur, Führungsverantwortung, kriege ich Kopfnicken und Mitarbeiter bestätigen mir das auch in den Gesprächen, dass sie das für wichtig halten, dass wir über dieses Thema sprechen.
Ein wichtiges weiteres Handlungsfeld ist, die Modernität des Mitteldeutschen Rundfunks zu gewährleisten im starken Konkurrenzumfeld der Digitalisierung und der Globalisierung. Wie schätzen Sie das selber ein? Sie haben als juristische Direktorin ja nicht so viel mit dem Programm unmittelbar zu tun gehabt und müssen jetzt verstärkt in verschiedene Sachen auch reinhören, reinsehen. Wo sehen Sie da Baustellen?
Also Juristen sind ja Multitalente. Juristen sind ja in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen tätig. Ich denke, was ich mit Modernität meine, das sind zwei Richtungen. Modernität meine ich, dass wir sind ja 20 Jahre nach der deutschen Einheit hier angekommen in einer Lebenswirklichkeit, die eine andere ist, auch als vor 20 Jahren. Und all das, was an Transformationen, an Veränderungen entstanden ist, was modern geworden ist, auch bei den Menschen, das Selbstbewusstsein, was man hier auch in dieser Region findet, ich denke, dass man das noch durchaus noch stärker in unseren Programmen, in den Hörfunk- und Fernsehprogrammen reflektieren können. Und frischer, jünger zu erscheinen, ich denke, das kann auf keinen Fall der falsche Weg sein. Das gibt uns vielleicht ein Stück mehr Chance, auch an ein jüngeres Publikum heranzukommen.
Aber, zu Recht haben Sie darauf hingewiesen, 3/4 der Bevölkerung ist über 65. Ist das nicht vielleicht der falsche Akzent, sich jetzt gerade auch mit der ARD anzulegen, wieder die Idee des Jugendkanals neu zu diskutieren, die ja eigentlich schon irgendwie wieder in den verschiedenen Tagesordnungen verschwunden war?
In der Tat, wir haben in Mitteldeutschland die älteste Bevölkerungsstruktur in ganz Deutschland. Das stimmt. Wobei, ich habe meinen Sprachfehler schon korrigiert, nicht 3/4, so schlimm ist es nicht. 1/4 der Bevölkerung in Mitteldeutschland ist über 65 Jahre. Ich wurde schon korrigiert. Insofern aber trotzdem, 1/4 ist viel. Das stimmt. Und wir werden sehen, dass wir dieses Stammpublikum natürlich nicht verlieren dürfen. Und der Trend ist leider im Moment in diese Richtung, aber nichtsdestoweniger trotz gibt es auch genügend, die eben unter 65 sind, die 40, 50 Jahre, 30 Jahre alt sind und hier leben, im Sendegebiet leben. Ich glaube einfach, dass der Weg zu dem jüngeren Publikum kein Weg ist, der nur in eine Richtung führen kann. Wir müssen viele Wege dazu gehen. Wir haben die Hörfunkwellen, wir haben das Online-Angebot, wir versuchen da eine Menge zu machen, auch gemeinsam mit den jungen Hörfunkwellen. Und wir nutzen solche mobile Wege, das gehört alles dazu. Aber junge Leute schauen eben auch Fernsehen. Und ich glaube nicht, dass es uns in den dritten Programmen vollständig gelingen wird, dieses Spagat hinzubekommen, dass wir so viele Themen, interessante Themenformate finden, die beide ansprechen, beide Seiten. Und deswegen ist eben eine Überlegung, die war schon mal da, das stimmt, der Jugendkanal ist nicht neu. Wir haben eine schwierige Diskussion in der ARD dazu erlebt und sicherlich stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit. Ich denke trotzdem, dass die Diskussion sich lohnt, weil unterm Strich ist das eine strategische Herausforderung für uns insgesamt. Und die Diskussion nochmal zu befördern, über mögliche Wege nachzudenken, das war das, was ich mit meinem Konzept an der Stelle bezweckt habe.
Kann man das an der Medienpolitik vorbei, die sich ja nicht ganz eins ist? Die CSU in Bayern befürwortet solch einen Jugendkanal, die CDU in Sachsen eher nicht.
Ich sag mal, wenn wir gute Konzepte hätten und die Finanzierbarkeit gesichert ist, dann könnte man doch durchaus aus meiner Sicht auch die Politik überzeugen. Zumal ich am Wochenende vergangene Woche Süddeutsche ja auch nachlesen konnte, dass es durchaus auch Stimmen wieder für diesen Jugendkanal, insbesondere eben für die bis 29 Jahre gibt. Da war ja deutlich zu hören, Herr Stadelmeier und Herr Heumann, konnte ich ja nachlesen, fand ich interessant. Mein Konzept war aber vorher geschrieben.
Der Mitteldeutsche Rundfunk hat mit dem Sender Leipzig auch eine Tradition im Kinderhörspiel und eigentlich auch Kinderradio. Sie wollen diese Idee neu beleben, ein digitales Hörfunkprogramm nur für Kinder machen. Andererseits müssen Sie Millionenbeträge im zweistelligen Bereich einsparen, demnächst in der nächsten Gebührenperiode. Wie wollen Sie das in Einklang bringen? Also einerseits neue Programme auflegen, andererseits Geld einsparen.
Also völlig richtig ist, dass wir weiter einsparen müssen. Dieser zweistellige Millionenbetrag ist nach bisherigen Schätzungen bis 2016 betrifft immerhin 48 Millionen Euro. Gleichwohl muss es uns auch gelingen, im Rahmen dessen, was wir an Finanzen zur Verfügung haben, neue Ideen, neue kreative Ideen zu verwirklichen. Und ich denke, wir haben schon im Internet ein Angebot. Wir haben über 3-Stufentest im Internet ein Hörfunkprogramm realisieren können. Das ist Figarino, das Angebot. Und ich denke, damit haben wir eine tolle Basis, um das weiter auszubauen. Und die Kinderradio-Tradition im Osten Deutschlands ist durchaus da. Immer wenn ich das Thema anspreche, dann leuchten bei manchen Älteren die Augen und man erinnert sich an diese alten Kinderradio-Zeiten. Und die werden gucken müssen, das, was wir schon haben, sozusagen zu nutzen, um diese Idee auszubauen. Und gleichzeitig, wir kommen nicht umhin, über unsere Ressourcen nochmal nachzudenken. Wo sind Einsparpotenziale? Und ich denke, in Strukturen und Prozessen, da liegt das Geld. Und da werden wir unsere Produktionsweisen, unsere Strukturen nochmal genauer anschauen und überlegen, wo wir tatsächlich dann Geld auch erschließen, was wir für Neues, für anderes auch nutzen können.
Ist es nicht so, dass wenn die ARD ein neues Programm machen will innerhalb ihres Verbundes, dass man dann etwas einstellen muss? Ist denn Expansion nicht von vornherein gesetzlich eingeschränkt?
Im Prinzip stimmt das. Allerdings hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass wir solche digitalen Radioprogramme die Rundfunkanstalten eine Ermächtigung bekommen können. Einzelne Länder haben das schon gemacht. Bei uns beim Mitteldeutschen Rundfunk gibt es das nicht. Und in der Tat, das ist richtig, man müsste natürlich den Gesetzgeber auch davon zu überzeugen, dass man so etwas machen darf. Wie gesagt, wenn das Konzept stimmt und die Finanzierung klar ist, dann haben wir vielleicht die Chance, auch den Gesetzgeber zu überzeugen.
Den Mitteldeutschen Rundfunk zukunftsfähiger machen, haben Sie mit eingeschlossen, die publizistische Leistungsfähigkeit zu steigern. Wo sehen Sie da Defizite? Der Mitteldeutsche Rundfunk ist auch gerade aufgefallen durch Dokumentation, die die letzten 20 Jahre und auch die DDR-Geschichte ziemlich intensiv abgebildet hat.
Diese Aussage, die Sie gerade genannt haben, die stammt aus meinem Teil, wo ich drei Herausforderungen definiert habe für die Zukunft. Und mir ging es insbesondere darum, deutlich zu machen, dass wir in dieser digitalen Medienwelt, wo der Wettbewerb anders ist, härter ist, dass wir publizistisch präsent sein müssen, dass wir publizistische Leistungskraft erzielen müssen, die wir jetzt auch natürlich schon haben, aber wir müssen sie genau in dieser neuen Welt, müssen wir auch dort stark sein, eben durch qualitativ anspruchsvolle Programme bei den Bürgern geschätzt werden und eben das meinte ich mit publizistischer Relevanz.
Sie haben als ein Defizit möglicherweise ausgemacht, Sie wollen den Osten mehr in der ARD verankern. Da hat ein Kollege vom Tagesspiegel gleich den Begriff Schunkelsender aufgegriffen und hat gesagt, was ist denn der MDR dann? Also was wollen Sie, dass der MDR in der ARD tatsächlich verkörpert?
Ich bedauere in der Tat, dass wir immer nur mit dem Image Schunkelsender versehen werden, weil die Palette des MDR-Fernsehens ist viel breiter, ist viel größer. Also wir sind in diesem Informationsbereich gut unterwegs, wir machen gute Dokumentationen, wir haben interessante Filme im Programm. Wir haben allerdings auch einen Unterhaltungsteil, der offensichtlich dazu beiträgt, dass man so das diskutiert, wobei ich selbst das denke, dass Feste der Volksmusik handwerklich unterm Strich gut gemacht sind. Und was mir wichtig ist, es gibt Analysen, die belegen, dass im bundesweiten Fernsehen, und das jetzt nicht nur bei ARD und ZDF, sondern generell, dass man also dem Osten wenig, sehr wenig wahrnimmt, also dass die vor allen Dingen die Lebenswirklichkeit in ihrer Unterschiedlichkeit, Differenziertheit, Verschiedenartigkeit hier in den neuen Bundesländern, dass das wenig sich reflektiert. Und deswegen ist meine Überlegung, zumindest im ersten deutschen Fernsehen, dass wir auch mit den Dingen, Dokumentationen, mit Informationen, mit Nachrichtenteilen, mit Kommentaren, dass wir auch insoweit in der ARD noch etwas stärker präsent sein können.
Haben Sie schon Reaktionen von den Hörern, Hörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauern? Bringen die sich mit ein? Stichwort auch soziale Netzwerke?
Also ich merke, dass der Postberg größer wird tagtäglich, dass die Leute das teilweise gehört haben, im Fernsehen gesehen haben und dass man, machen Sie weiter so und ich hätte da diese Idee, jene Idee und ich werde die alle aufgreifen, ich werde die fleißig in die Programmbereiche verteilen und mir auch genau anschauen, was sie denn daraus machen. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Botschaften angekommen sind.
Dazu wünsche ich Ihnen viel Energie und Kraft und möglicherweise werden die 100 Tage, die Sie sich selbst gestellt haben, da nicht reichen, aber ich glaube, das ist sowieso nur eine Zahl, die irgendwie so plakativ mal gewählt wurde, also jedenfalls toi 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 dafür.
Ganz herzlichen Dank.
Aufbruchstimmung im Mitteldeutschen Rundfunk, das war die neue Intendantin seit 1. November 2011 im Amt, Professor Carola Wille. In dieser Woche wurden sie wieder gekürt, die besten Journalisten aus der Sicht des Journalistenverbands Berlin-Brandenburg im Deutschen Journalistenverband JVBB. Ihr Preis, ihr Medienpreis trägt den, wie ich finde, sehr hübschen Namen Langer Atem. Also deswegen hübsch, weil er auch so sinnlich ist und zeigt, worum es den Juroren eigentlich dabei geht, wenn sie diesen Preis verleihen. Nämlich, dass jemand hartnäckig als Journalist an einer Sache dranbleibt, auch wenn möglicherweise Redaktionsleiter oder wirtschaftliche Umstände oder auch Störfeuer gerade aus der Richtung, in die man recherchiert, dazu führen könnten, dass man schnell aufgibt. Aber die Journalisten, die nicht schnell aufgeben, wie gesagt, kriegen dann, wenn sie denn auch auffallen und nicht im Verborgenen recherchieren, dann auch die nötige Anerkennung bei diesem langen Atem. In diesem Jahr, und deswegen habe ich gleich zwei jetzt hier im Interview, ist auch vielleicht für Sie von Interesse, wer den zweiten Preis bekommen hat, weil er thematisch praktisch genau in einem Feld recherchiert, was das Medienmagazin von Radio 1 hier durchaus mal vorstellen sollte. Und zwar dschihadistischer Terrorismus und Islamdebatte. Und zwar inwieweit Al-Qaida sich gerade des sozialen Netzwerks bedient, um propagandistisch zu sein und vielleicht sogar das Facebook-Netz zu unterwandern. Und Yassin Mushabash von Spiegel Online hat bei diesem Thema recherchiert und er stellt ganz kurz seine Arbeit vor.
Al-Qaida und andere vergleichbare Organisationen benutzen schon lange und sehr intensiv das Internet und damit beschäftige ich mich seit vielen Jahren. Soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter spielen eine untergeordnete Rolle. Das hat zum Teil ganz pragmatische Gründe, nämlich der, dass Facebook sehr einfach auszulesen ist von außen. Also man muss schon, um es gut Deutsch zu sagen, ein bisschen dämlich sein, wenn man da ernsthaft seine Terrorverbindungen sucht oder offenbart. Also es kann ja auch jeder sehen mit ein bisschen Geschick, wer die eigenen Freunde sind. Und dann hat man im Grunde ein ganzes Netzwerk offenbart. Das ist ein Grund, warum die das sicher nicht machen. Der zweite ist, dass die über Facebook auch einfach nicht so viele Leute erreichen, wie sie erreichen über die Abwurfstellen für ihre Propaganda im Internet, die sie ansonsten jeden Tag benutzen, nämlich von Al-Qaida autorisierte Webseiten und deren Umfeld von kooperierenden Webseiten. Das ist wesentlich effektiver. Also Al-Qaida braucht Facebook nicht. Ganz einfach. Und es ist zwar vorstellbar, dass einzelne Terroristen oder Terrorinteressierte, die vielleicht gar nicht unbedingt Mitglieder bei Al-Qaida sind, Facebook nutzen, um Leute kennenzulernen. Aber auch das ist sehr riskant. Und der Anlass, dass ich dieser Vermutung nachgestiegen bin, ist, dass mich das ein bisschen genervt hat, dass in Sicherheitsbehörden in Deutschland, aber auch außerhalb von einer regelrechten Invasion der sozialen Netzwerke durch Dschihadisten gesprochen habe. Und ich einfach dem mal nachgegangen bin und zu dem relativ deutlichen Ergebnis gekommen bin, eine Invasion ist das also wirklich überhaupt nicht.
Kann das nicht aber auch eine Täuschung sein, dass Sie sozusagen einer mehrschichtigen Ebene aufsitzen, dass es vielleicht dann doch unterhalb irgendwelcher Geschichten, ich meine, Sie sprechen Arabisch, aber vielleicht gibt es ja auch sowas wie Geheimcodes, Sklavensprache oder Ähnliches.
Naja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, sich dieser Geschichte anzunähern. Eine ist, was sagen die eigentlich selber darüber? Denn Al-Qaida und Co. und ihre Anhänger und Sympathisanten und ihre ehrenamtlichen Helfer unterhalten sich natürlich auch in Foren über ihre Medienstrategie. Das verfolge ich seit Jahren. Und daher weiß ich auch, dass es Vorbehalte gegenüber Facebook gibt. Innerhalb von Facebook selbst habe ich... Natürlich kann man Facebook nicht komplett durchsuchen, also auch als Journalist nicht mal eben so. Aber man kann sehr gute, sehr viele Stichprobenansätze sich aussuchen. Wenn man auch noch, was ich gemacht habe, in mehreren Sprachen sucht, dann glaube ich, hat man zumindest ein ganz gutes Gefühl, dass man da nichts Wesentliches übersehen hat. Und das Dritte ist, dass ich glaube, dass diese pragmatischen Erwägungen, die dagegen sprechen, einfach wirklich eine große Rolle spielen. Also das ist eine der ersten Dinge, die sich jeder Terrorsympathisant fragt, ist halt, wie gefährlich ist das, was ich hier mache. Die wollen ja nicht entdeckt werden und schon aus diesem Grund ist Facebook nicht gerade besonders einladend. Natürlich spielt Facebook auch eine Rolle bei der Verbreitung von Propaganda, das will ich überhaupt nicht bestreiten, genauso wie YouTube das tut. Und die Leute hinterlassen da mehr Hinweise auf sich selbst, als sie vielleicht auch immer verstehen. Aber von den Organisationen selber her gedacht oder von den Machern der Propaganda, von denen, die was zu sagen haben, bin ich mir ziemlich sicher in meinem Urteil, dass Facebook für die wirklich nachrangig ist.
Inwieweit war das jetzt eine Eigenrecherche oder von Spiegel Online beauftragt? Gibt es da irgendwie so eine Art Mission, dass man sagt, also das wäre so ein weltaufklärischer Ansatz, dem müssen wir jetzt mal nachgehen, weißer Fleck? Oder war das wirklich, oder anders gefragt, wie haben Sie Ihr Thema gefunden?
Nee, also ich beschäftige mich seit fast 6 Jahren mit nichts anderem als mit Terrorismus bei Spiegel Online und noch spezifischer mit dschihadistischem Terrorismus im Internet. Deshalb habe ich da sozusagen Dinge gehabt, auf die ich aufbauen konnte. Und das war jetzt kein Rechercheauftrag von meiner Redaktion, sondern der Anlass war, wie gesagt, Äußerungen von Sicherheitsbehörden, die ich zumindest hinterfragenswert fand. Und das war der Anlass, das zu machen. Und dann habe ich es gemacht. Das war jetzt auch keine Monsterrecherche. Das dauert 2-3 Tage. Und dann hat man ein Ergebnis, mit dem man an die Öffentlichkeit gehen kann oder wo man was veröffentlichen kann. Also das war jetzt auch keine große Enthüllung oder so. Sondern das ist eher Teil meiner laufenden Tätigkeit da, dass ich eben so gut das geht und so genau das geht, versuche zu beschreiben, was Terroristen treiben. Und ein Großteil von dem, was sie treiben, treiben sie im Internet. Und das Internet ist Gott sei Dank halbwegs einsichtbar oder einsehbar von hier aus. Also da komme ich relativ weit. Man kann sich ja mit lebenden Terroristen nicht zum Kaffee verabreden und man kann auch nicht mal eben nach Waziristan fahren. Also muss man gucken, was gibt es denn für andere Zugänge. Und da das Internet tatsächlich für Al-Qaida und Co. eine wahnsinnig große Rolle spielt, fand das auch meine Redaktion sinnvoll, dass ich einen Großteil meiner Arbeitszeit in Online-Recherchen investiere. Und die Recherche, die Sie angesprochen haben, die über soziale Netzwerke, das war ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem ja schon seit Jahren laufenden Projekt sozusagen.
Nun kann ich mir aber auch vorstellen, dass Al-Qaida-Leute einfach mal sagen, wir gucken mal, ob der Mensch nicht vielleicht umzudrehen ist oder wenn er uns stört, vielleicht schaffen wir ihn sogar aus dem Weg. Wie gefährlich ist das, was Sie machen?
Für mich ist das nicht gefährlich. Das, was ich mache, ist gefährlich für Kollegen in anderen Ländern, in Pakistan, in gewissen Ländern des Nahen Ostens. Da setzen sie sich einer ernsthaften Gefahr aus, wenn sie das machen. Meine Journalisten werden umgebracht in Pakistan, wenn sie zu nah an Al-Qaida rankommen oder die Taliban. Für mich ist das überhaupt nicht gefährlich. Ich bin auch noch nie, Al-Qaida ist noch nicht an mich herangetreten, um mich umzudrehen. Al-Qaida, das muss man auch in aller Offenheit dazu sagen, stört das in der Regel nicht, wenn über sie berichtet wird, solange über sie berichtet wird. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, sollte man dann noch über sie berichten? Die Frage stelle ich mir ständig. Die Antwort ist ja, wir müssen das sogar. Und die Möglichkeit, die Leser oder Zuhörer oder Zuschauer in die Möglichkeit zu versetzen, sich ihre eigene Meinung zu bilden, wiegt schwerer. Ich finde, das ist eine journalistische Grundaufgabe. Das Thema ist so groß. Da geht es um Geld, Ressourcen, Politik, Gesetze. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, informiert zu werden. Und es ist unsere Pflicht, das zu leisten. Und wenn ein kleiner Kollateralschaden dabei ist, dass Al-Qaida findet, dass wir ihre Argumente sozusagen in gewisser Weise mitverbreiten, dann ist das eben so. Also das ist, glaube ich, dann ein Preis, den wir zahlen müssen, weil die Unterrichtung der Öffentlichkeit wichtiger ist. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der Journalisten darüber nicht mehr schreiben, um den Sicherheitsbehörden einen Gefallen zu tun.
Dafür wünsche ich Ihnen, also nicht für die Sache, sondern ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit einen langen Atem, sozusagen, dass der Preis auch Mut macht, weiter durchzuhalten. Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, das war Yassin Moshabash vom Spiegel. Ganz genau gesagt von Spiegel Online. Er bekam den zweiten Preis des langen Atems in dieser Woche, gestiftet vom JVBB. Und das ist hier Billy Bragg.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und mit dem langen Atem vom Journalistenverband Berlin-Brandenburg. Der lange Atem wird immer in einer sehr langen Veranstaltung gewürdigt. Sie können Auszüge davon dann im Podcast hören vom Radio 1 Medienmagazin. Dort werden Sie auch Jörg Thaddäus hören als Entertainer, als Interviewer, als derjenige, der durch den Abend geführt hat. Und Sie werden dann auch Interviews hören mit den anderen Nominierten, denn es ist eigentlich so ein bisschen ungerecht. Ich finde diese amerikanische Vorgehensweise, und das wäre Ihr Preis gewesen, ungerecht. Also es gab natürlich mehr Nominierte als dann letzten Endes Preisträger. Völlig zu Unrecht, wie ich finde. Markus Frenzel zum Beispiel vom Mitteldeutschen Rundfunk, er macht Fakt über seine Arbeit internationale Kriegsverbrecher im deutschen Exil. Oder Bettina Gauss von der Taz mit ihrem Blick auf Afrika. Ariane Lauenburg von Finanztest, Warnungen zum grauen Kapitalmarkt, das ist ihr Thema. Oder Christian Rode und Andreas Halbach von Frontal 21 über illegale Müllverklappung in Ostdeutschland. Oder Ralf Schönball vom Tagesspiegel Berlin Wandel Wachstum Widerstände, Hans-Martin Tillack vom Stern über Korruption und Missbrauch öffentlicher Mittel und ein Zwischenruf von Hans-Ulrich Jörges vom Stern hat es dann auch für alle Anwesenden deutlich gemacht. Er hat die 55 Milliarden entdeckt, die plötzlich der Finanzkasse der Bundesrepublik Deutschland zugutekommen. Ulrich Wangemann hat den dritten Preis bekommen von der Märkischen Allgemeinen über Fördermittelbetrug am Schwielosee. Aber die Preisträgerin hat natürlich jetzt einen würdigen Platz im Radio 1 Medienmagazin. Es ist Nadja Klinger vom Tagesspiegel. Und hören wir ganz kurz rein in die Laudatio von Christoph Singelstein. Er ist Chefredakteur des Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Armut ist ein Thema, um das wir uns als Gesellschaft gerne herumdrücken, vor allem, wenn sie uns zu nahe kommt. Nadja Klinger schafft es, dass wir Armut an uns herankommen lassen können, die Menschen in der Situation, in der sie sind, erleben, Zwischentöne registrieren, ohne in unserem verschämten Blick des Starken auf den Schwachen zu verharren. In ihrer Nominierung für den langen Atem heißt es, unerschrocken und fast unermüdlich widmet sich Nadja Klinger über Jahre hinweg der Thematik und beweist damit in ihrer tagtäglichen Arbeit einen langen Atem. Frau Klinger, vielen Dank dafür.
Und geradezu schüchtern und eher dann doch es nicht glauben wollend, ging sie dann ans Rednerpult, bedankte sich auch für die Unterstützung ihres Mannes. Das sind so Worte, die hört man immer öfter. Aber es ist natürlich tatsächlich so, wenn man als Journalist einzeln vor sich hin recherchiert, braucht man die Unterstützung auch der begleitenden Ehepartner oder Partnerin der Redaktion. Und ich wollte aber erstmal zunächst von ihr wissen. Frau Klinger, herzlichen Glückwunsch zum langen Atem 2011. Sie waren in Ihrer Dankesrede glaubhaft nicht darauf vorbereitet, aber wenn man nominiert ist, muss man ja damit rechnen. Aber Sie haben auch in dem Interview mit Jörg Thaddäus gesagt, das ist ein Thema, was die Medien eigentlich gar nicht so reflektieren und das ist Ihnen auch gar nicht wichtig, sondern es sind Ihre Geschichten anders erzählt wichtig. Warum?
Also erstmal zu der Glaubhaftigkeit in meiner Dankesrede muss ich noch dazu sagen, ich habe natürlich die Mitnominierten gesehen und ich habe gesehen, wodurch sich ihre Arbeit auszeichnet. Und ich glaube, dass ich mich von fast allen Mitnominierten extrem unterscheide. Ich schütze mich zum Beispiel schon bevor ich anfange zu arbeiten, indem ich um die Häuser, in denen meine Protagonisten wohnen, erstmal eine Stunde drum rumlaufe und mir noch Mut antrinke, ein Käffchen noch irgendwo, ehe ich mich überhaupt traue, zu ganz normalen Menschen zu gehen und sie zu behelligen damit, dass ich sie löchere, frage und dann noch mir anmaße, ihr Leben aufzuschreiben, so wie ich es gehört habe. Es passiert immer durch meine Brille und das auch noch an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist der Grund gewesen, dass ich dachte, ich gehöre ja eigentlich nicht her in diesen Reigen. Und das hängt doch wiederum mit dem zweiten zusammen, was Sie angesprochen haben. Ich finde, es ist wichtig, wie ein Thema in die Öffentlichkeit gerät. Also man kann, bei mir ist es jetzt das Beispiel Armut, man kann die Armut jederzeit auf die Titelseiten bringen und man kann Filme darüber drehen, man kann Bilder in die Öffentlichkeit bringen. Wenn die aber die Sache nicht treffen, schaden die der Sache eher, als dass sie ihr nützen, meines Erachtens. Und deswegen war es für mich auch so eine Herausforderung, einem besetzten, schwer optisch und auch intellektuell besetzten Begriff nachzugehen und dafür andere Worte zu finden und immer noch Geschichten zu erzählen.
Aber wie sind Sie auf dieses Thema dann gekommen? Also das ist ja nicht erstmal das Naheliegende, weil damit kann man normalerweise keine Lorbeeren gewinnen, weil das Thema, ich sag's mal jetzt mit sehr plakativen Worten, unsexy ist. Also es hat auch so einen gewissen Abschalteffekt. Man will wirklich das Elend eigentlich nicht wahrnehmen. Das ist so ein vielleicht auch menschlicher Reflex, um sich selbst zu schützen.
Naja, das Thema ist wirklich sehr unsexy. Also das Thema ist auf mich gekommen. Das ist schon geschehen bei dieser ersten Demo gegen Hartz IV. Da gab es Hartz IV noch gar nicht. Und es waren Leute da, die behaupteten, dass sie das in eine Lebenslage bringen würde, die unerträglich sei. Die nannten sich, glaube ich, selber nicht arm, aber sie benutzten Begrifflichkeiten. Sie sagten, sie machen hier eine Montagsdemo. Die fanden auch in Leipzig statt. Die Leute zogen auch über den Ring, wie Jahre zuvor noch Menschenmassen über den Ring gezogen waren, um quasi am Ende ein Land abzuschaffen. Und ich habe gestutzt, was die ganzen Begrifflichkeiten anbetrifft. Also warum bedienen die sich so mächtiger Begriffe? Warum wiederholen Medien so mächtige Begriffe? Und was steckt eigentlich dahinter? Und warum schrecken mich mächtige Begriffe auch ab? Warum ist das große Wort Armut auf einer Titelseite der Zeitung nicht geeignet dafür, dass ich mich damit irgendwie identifiziere? Das heißt, mir die Frage stelle, ja, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Ist die neben mir? Aber was können eigentlich Geschichten? Und das ist eben auch meine Erfahrung. Ich habe ja auch ein Buch über Armut mit einem Co-Autoren zusammengeschrieben und ich war fast 2 Jahre auf Lesereise. Und ich glaube schon, dass ich die Leute mit den Geschichten, dass wir die Leute mit unserem Buch viel mehr berührt und mit Armut identifiziert haben, als es in ihren Lokalzeitungen und so weiter auf den Titelseiten passiert.
Wie messen Sie eigentlich den Erfolg Ihrer Arbeit? Ist das die Dankbarkeit, die Ihnen dann entgegenschlägt, oder ist es irgendetwas Abstraktes? Also vielleicht das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben?
Also Dankbarkeit kommt ja insofern nicht pur rüber, weil ich tue ja nicht wirklich was für die Leute. Es passiert natürlich manchmal in deren Leben irgendetwas, was ohne meinen Text nicht passiert wäre, aber das ist eher selten der Fall. Ich hatte eigentlich dann immer getan, was ich tun kann, mit aller Kraft und nach bestem Gewissen. Ich hatte Worte dafür gefunden und die meiste Dankbarkeit kam auch immer von den Leuten. Ich habe mich natürlich später auch dabei ertappt, dass ich die abgetragenen Sachen meiner Kinder in Weihnachtspäckchen gepackt habe und dann den Leuten geschickt habe, mit denen ich gerade zugange gewesen war, um über sie zu schreiben. Die Reaktionen waren nicht mehr so schön wie auf meine Texte. Das wollten die Leute nicht und die haben mir oft den Gefallen getan, dass ich meine Geschichten über sie schreibe. Das muss man auch wirklich mal so sagen. Ich habe es immer mit Menschen zu tun gehabt, die ich davon überzeugen musste, dass die Medien doch nicht alle überall so schlecht sind. Und deswegen hat auch immer dieses schlechte Gewissen bei mir eine Rolle gespielt. Ich muss dem jetzt auch wirklich Genüge tragen, dass ich das verbrochen habe, die Leute an die Öffentlichkeit zu zerren. Was für mich der Lohn der Arbeit und der Lohn der Mühe ist, wenn sie feststellen, dass ihr eigenes Leben ja spannend ist, dass es Möglichkeiten beinhaltet, dass ja da Bewegungen stattfinden, die ich so beschreibe, dass man erkennt, dass sie so, aber auch so stattfinden können, dass da Chancen versteckt sind und dass man ein Leben, was sie für nicht mehr wert halten, dass man davon gern liest. Das war für mich schon immer ein großer Erfolg. Ansonsten, es kommt nicht viel. Also es ist nicht der Erfolg meiner eigenen Arbeit daran, ich berausche mich an mir immer selber, das gebe ich wirklich zu. Und ich bin da auch relativ autistisch. Also wenn mich Herr Singelnstein in seiner Laudatio hier so oft zitiert, daran berausche ich mich. Also aber das ist möglicherweise bei vielen Leuten, die schreiben so, das wird auch den anderen Kollegen so gegangen sein, Texte sind ja alle vorgelesen worden.
Dann nehmen Sie noch ein bisschen Rausch mit vom Preis, vom langen Atem. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Nadja Klinger vom Tagesspiegel, und wenn Sie in die Suchmaschine Ihrer Wahl den Namen eingeben, dann werden Sie bestimmt einige interessante Texte finden. Das Radio 1 Medienmagazin am ersten Samstag des Monats. Und Sie wissen, wir gucken immer zurück, was wurde vielleicht im Medienmagazin unterdrückt an Nachrichten, weil die Sendung einfach so kurz ist, wie sie ist, oder weil ich etwas übersehen habe. Alles kann ja passieren. Und Daniel Fien und Herr Pehler sind immer dabei, so einfach mal zu gucken, was ist denn durch den Medienrost gefallen, und hier Ihre Beobachtungen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hallo Berlin, ich bin Herr Pehler.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene. Jetzt im November werden wir erfahren, ob das Netzwerk Recherche nach dem Eklat von vor einigen Wochen rund um den Ex-Vorsitzenden Thomas Leif einen Neustart schafft. Es soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Im Oktober wurde aber nochmal dreckige Wäsche gewaschen. Dieser Fall ist Ihnen ja schon früher mal hier im Radio 1 Medienmagazin begegnet. Wir fassen jetzt deswegen die Neuigkeiten zusammen.
Im Kern ging es dabei um finanzielle Unregelmäßigkeiten, und im Oktober ist dann der zweite Vorsitzende Hans Leyendecker in das Zentrum der Kritik gerückt. Zumindest wird ihm Mitverantwortung vorgeworfen. So sei eine Kanzlei mit den Prüfungen der Vorgänge beauftragt worden, die Leyendecker nahestünde, und Leyendecker selbst soll in der Süddeutschen Zeitung zu einseitig berichtet haben. Leyendecker reagierte, indem er zugab, dem ersten Vorsitzenden Thomas Leif blind vertraut zu haben. Das sei dumm gewesen.
Für einige klingt das nach typisch deutscher Vereinsmeierei. Auf einen grünen Zweig ist die Journalistenvereinigung mit den hohen Berufsmaßstäben im Oktober aber nicht gekommen.
Ein anderer journalistischer Verein sorgte auch im Oktober für böses Blut, der Freischreiberverband. Die Vereinigung für freie Journalisten hat den Himmel- und Höllepreis ins Leben gerufen, und dabei sollen gute Redaktionen für ihren guten Umgang mit freien Journalisten gelobt und schlechte Redaktionen für ihren schlechten Umgang mit freien Journalisten öffentlich getadelt werden.
Die Idee klingt ja erstmal ganz witzig. Der Preis ist aber jetzt in seiner ursprünglichen Form gescheitert, denn als die Nominierten raus waren, gab es einen Proteststurm seitens der Redaktionsleitung der Hölle-Nominierten. Dazu gehörten die Neon, Für Sie und Spiegel Online. Nach Meinung der Jury waren diese Redaktionen besonders unfair. Diese Redaktionen fanden jedoch die Nominierung besonders unfair. Schließlich konnte nicht so ganz genau von den Freischreibern erklärt werden, warum es diese Kritik gibt. So sei der Vorwurf, sich Themenvorschläge anzuhören und dann selbst zu machen, sehr stark, aber sehr ungenau.
Und schließlich haben die Freischreiber im Oktober den Höllepreis dann erstmal gestoppt. Auf der Homepage ist die Begründung zu lesen, und die lese ich kurz mal vor. Zitat: Die Juryentscheidung für die drei Hölle-Kandidaten basiert auf Fallschilderungen und Tatsachenberichten freier Journalisten, denen wir Vertraulichkeit zugesichert haben. Wir sehen uns nicht in der Lage, diese Nominierung hinreichend zu begründen und gegen zum Teil sehr aggressive Kritik zu verteidigen, ohne diese Vereinbarung zu brechen. Uns ist klar geworden, dass die zur Verfügung gestellten Begründungen als Entscheidungsgrundlage deshalb nicht ausreichen, um die mehr als 400 Freischreibermitglieder zu einer Wahl der fiesesten Redaktion Deutschlands zu bitten. Soweit die Freischreiber. Aber mal ehrlich, das hätten die sich doch auch vorher überlegen können.
Wir wollen aber nochmal die Redaktion nennen, die für den Himmelpreis nominiert sind, also die besonders fair mit freien Journalisten umgehen. Schließlich tut Lob ja gut. Einmal die Redaktion der Brand 1, der Enron und des PM-Magazins.
Im Oktober hat sich dann auch noch einiges in Sachen Zeitung der Zukunft getan. Sie konnten im Radio 1 Medienmagazin ja schon über die Diskussion der Zeitungsmacher auf den Münchner Medientagen hören. Da ging es auch um den Nachrichtenkonsum auf Tablets oder per Apps. Es passierte aber noch mehr in den letzten 4 Wochen.
Wir haben da zum Beispiel das Apple-Paradox erlebt. Auf der einen Seite hat die Tech-Szene sich enttäuscht über das neue iPhone 4S gezeigt, weil es zu wenig die Erwartungen erfüllte, in die sich die Tech-Szene selbst reingesteigert hatte. Auf der anderen Seite war es dann doch der erfolgreichste Smartphone-Start überhaupt. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1 Million iPhone 4S verkauft. Über das erste Wochenende kamen nochmal 2 bis 3 Millionen Geräte hinzu.
Ja, und damit entstand quasi über Nacht ein ganz neuer Markt für Medienhäuser, denn Apple lieferte gleich den neuen Newsstand damit aus. Auf dem neuen Betriebssystem der iPhone-Familie ist auf dem Hauptbildschirm jetzt ein Zeitungskiosk zu finden. Zwar hielten sich die deutschen Verlage zunächst zurück, es gab im Oktober aber schon Erfolgsmeldungen.
Der Verlag Condé Nast konnte seine digitalen Abozahlen um fast 270% steigern. Auch der Tagesspiegel meldete zufriedene Zahlen. Innerhalb der ersten 48 Stunden soll es Downloads im 6-stelligen Bereich gegeben haben.
Bevor der eine oder andere jetzt aber abhebt, hole ich begeisterte Hörer mit einer US-Studie lieber auf den Boden der Tatsachen zurück. Die sagt nämlich, 30% der Tablet-Nutzer konsumieren mehr Nachrichten. Soweit, so gut. Sie wollen dafür aber nichts bezahlen. Tja, und nur 14% sind laut der Studie überhaupt bereit, für Nachrichten auf Tablets zu bezahlen. Und außerdem nutzen die Tablet-User kaum Nachrichten-Apps. Sie konsumieren Nachrichten lieber im Browser.
Mal gucken, wie die Verlage damit umgehen. Eine kreative Idee gab es beim Matzak Verlag. Der hat im Oktober in Hannover einen Media-Store eröffnet. Also keinen virtuellen Laden, sondern einen echten. Dort gibt's Hardware zu kaufen, also Tablets mit verschiedenen Marken, ausgestattet mit den passenden Datentarifen und Zeitungs-Apps aus dem Hause Matzaks. Die Idee erinnert uns zwar ein bisschen an die Apple Stores, aber wir wollen jetzt mal nicht kleinlich sein.
Im Oktober ist natürlich noch viel mehr passiert und wir fassen jetzt im Kurzüberblick zusammen, was wir noch gelernt haben.
So haben wir gelernt, dass deutsche Behörden immer öfter an Google herantreten und die Herausgabe von Daten verlangen. Im ersten Halbjahr gab es knapp 1000 Fälle, das sind fast 40% mehr als im Vorjahreszeitraum, und in fast 70% der Fälle musste Google die Daten auch herausgeben.
Wir haben auch gelernt, dass in Googles sozialem Netzwerk Google Plus mittlerweile 40 Millionen Nutzer angemeldet sind und dass im letzten Quartal 2,7 Milliarden US-Dollar damit verdient worden sind. Das ist ein Viertel mehr als im Vorjahresquartal.
Wir haben auch erfahren, dass Handelsblatt und die Financial Times Deutschland im nächsten Jahr Konkurrenz bekommen, zumindest online. Das Wall Street Journal will einen deutschen Ableger im Netz starten. Aktuell werden kräftig Leute gesucht.
Und dann haben wir noch gelernt, dass der Streit um den Facebook-Like-Button in Schleswig-Holstein kuriose Züge angenommen hat. Schleswig-Holsteins Datenschützer Thilo Weichert musste seinen eigenen Ministerpräsidenten abmahnen, da das Land weiter auf Facebook setzt, während er als Landesdatenschützer zum Verzicht aufforderte. Mittlerweile gibt es eine vorläufige Lösung. Das Land weist nämlich auf mögliche Datenschutzrisiken bei Facebook hin.
Apropos Verzicht, Johannes B. Kerner gibt zum Jahresende seine Show bei Sat.1 auf. Seit 2009 macht er die Show, nachdem er ja vom ZDF kam, aber so richtig warm wurde er mit dem Format nicht und die Zuschauer quotentechnisch mit ihm auch nicht. Er will Sat.1 aber treu bleiben.
Nicht, dass er noch Wetten, dass Nachfolger von Thomas Gottschalk wird. Ich glaube aber, Kerner war gefühlt der einzige TV-Moderator, der im Oktober nicht als Gottschalk-Nachfolger gehandelt wurde. Vielleicht lässt Gottschalk ja im November die Katze aus dem Sack. Wir behalten es für Sie im Auge.
Und lassen es Sie dann im nächsten Monatsrückblick wissen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
So, jetzt kann ich Ihnen schon mal die Dancehall ankündigen mit Olli Massive. Aber ich habe noch eine Nachrichtenmeldung aus dem Ticker. Die kommt dann nach dem kurzen, ja, gebührenschonenden Gesamtpaket, was Sie gleich hören werden. Aber zuvor noch ein bisschen Musik.
Radio 1.
Die MDR-Affären um den Kinderkanal Kika und den ehemaligen Unterhaltungschef Udo Voth hängen nach Informationen von Focus Online möglicherweise enger zusammen als bisher gedacht. Einzelne TV-Unternehmen hätten in beiden Fällen Schmiergelder gezahlt, berichtete Focus Online heute unter Berufung auf den Sprecher der Erfurter Staatsanwaltschaft. So habe ein Berliner TV-Produzent eingeräumt, dass der einstige Unterhaltungschef Voth von ihm 25.000 Euro erhalten habe. Der Zuschuss sei angeblich für die Rettung einer Sendung gedacht gewesen. Das Geld habe er bis heute nicht wiederbekommen. Und so schließt sich der Kreis zu unserem Interview am Anfang. Es bleibt viel zu tun für den Mitteldeutschen Rundfunk und jetzt auch für die Dancehall. Ein bisschen Musik, ein bisschen Entspannung. Vielen Dank und tschüss. Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.
Und damit gleich rein in den Podcast-Bonustrack zur Preisverleihung des Langen Atem. Moderator Jörg Thaddäus.
Ich darf jetzt die ersten drei Nominierten zu mir bitten. Der erste ist freier Mitarbeiter des Mitteldeutschen Rundfunks und er hat in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt, dass Deutschland als Rückzugsraum für internationale Kriegsverbrecher dient und dass die Behörden teilweise gar nicht wissen, mit welchen Leuten sie es da zu tun haben, mit welchen Leuten sie hier einfach so mir nichts, dir nichts, ohne sie strafrechtlich zu verfolgen, den Aufenthalt genehmigen. Bitte begrüßen Sie hier auf der Bühne Markus Frenzel. Und eine Frau, ich durfte mal 1998 das erste Mal nach Afrika fahren und wie man das als junger Journalist macht, man fährt nach Afrika, dann weiß man hinterher über Afrika alles, kommt zurück und erklärt den Leuten ganz apodiktisch, ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt hier bei uns in Deutschland und ist ganz moralisch aufgeladen, bis ich dann das Zitat einer Journalistin gelesen habe, wo stand, naja, ich weiß gar nicht so genau, welche Frau ist nun unglücklicher, diejenige, die arm in Nairobi unter Armen lebt oder die Hartz-IV-Empfängerin, die für ihre Kinder in Berlin, in Hamburg oder in Köln keine Geburtstagsfeier ausrichten kann. Das fand ich sehr weise und daraus habe ich gemerkt, naja gut, da hat sich eine Journalistin, die sich viel, viel besser mit Afrika auskennt und die sich da schon viel mehr Gedanken darüber gemacht hat, was wirklich Kluges hingeschrieben. Das ist einer von vielen Sätzen, die wir dieser Frau verdanken. Die politische Korrespondentin der Taz, Bettina Gauss, ist nominiert. Hier ist sie. So, und jetzt werden wir ja, Sie können sich ruhig näher hier ranstellen, das macht überhaupt gar nichts aus, wir wollen ja auch ein bisschen, ja es ist netter, wir wollen eine Dame zu uns bitten, wenn Sie überlegen, was für Summen uns, also unvorstellbare Summen uns in den vergangenen Tagen und Wochen immer um den Kopf geworfen werden, da vergessen wir natürlich dabei, dass teilweise für bestimmte Leute 12 Euro, 24 Euro eine ganze Menge Geld sind, um die Leute, die wirklich nicht wissen, wie sie zurechtkommen, sondern um die Leute, die in Deutschland wahrhaftig arm sind, geht es dieser Journalistin seit Jahren. Sie arbeitet als freie Mitarbeiterin, vor allem für den Tagesspiegel und sie heißt Nadja Klinger. Hier ist sie.
Der Größe darf mich neben Sie stellen.
Ja, selbstverständlich, unbedingt. Herr Frenzel, fangen wir mit Ihnen an. Haben Sie noch eine Erinnerung daran, wie Ihnen aufgefallen ist, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich beschäftigen. Da muss ich jetzt einfach mal was zu machen. Also internationale Kriegsverbrecher, die sich in Deutschland aufhalten?
Ja, ein ganz konkretes, ich kann fast die Stunde genau sagen. Das saß ich diesem Rebellenchef aus dem Kongo gegenüber in einem Fernsehinterview. Der wurde von Interpol gesucht, stand auf Listen der UN. Und er saß mir in Mannheim in der Kneipe gegenüber, hat das Interview gegeben und sagte, und ich fragte ihn dann, naja, also beunruhigt Sie das nicht, Interpol sucht Sie und Sie sitzen hier, können Ihre Befehle geben nach Afrika. Und dann meint er nur, ja, ich sitze doch hier, Interpol hätte mich auch festnehmen können. Und das war dann der Anfang wirklich, wo ich mir dachte, irgendwie stimmt doch da ganz schön viel nicht. Der wird international gesucht, die UN will ihn unbedingt haben und hier in Deutschland interessiert sich kein Mensch dafür.
Aber nun weiß man ja, dass gelegentlich Interviewpartner sowieso schon unwirsch reagieren auf den Interviewer. Wenn aber nun im Raum steht, ich werde das mal Interpol weitersagen, was Sie für ein schlimmer Finger sind, weil die haben das noch gar nicht richtig begriffen, dann kann das doch sein, dass die besonders unangenehm werden. Haben Sie sich nie gefürchtet?
Naja, er hat sich also sicher gefühlt. Ich habe ihm ja den Interpol-Haftbefehl vorgehalten. Den hat er auch in die Kamera gehalten und dann hat er nur gegrinst. Und also daher hatte ich von dem nicht viel zu befürchten, glaube ich, weil er war sich extrem sicher einfach. Und, sag mal so, es gab, er wurde dann nach dem Bericht, also das war dann wirklich, es ist also ein bisschen als ein Knaller irgendwie dann wahrgenommen worden, weil wir haben auch sehr viel, wir haben es in der Redaktion gemerkt, es gab viele Briefe, E-Mails, Anrufe direkt, Leute haben die Polizei in Mannheim angerufen, ihre Bundestagsabgeordneten und so weiter. Dann ist es ihm doch ein bisschen unangenehm geworden und ein Jahr später, als immer noch nichts passiert ist, sind wir ihm nochmal hinterhergefahren, dann haben wir ihm aufgelauert, er wollte uns natürlich kein Interview mehr geben und dann habe ich ihm kurz in die Augen gesehen, als wir mit der Kamera da standen und da habe ich schon gemerkt, also das ist jetzt doch ein unangenehmerer Zeitgenosse, der will jetzt nichts mehr weglegen.
Und Sie haben dann aber gesagt, da bleibe ich dran. Warum? Weil es so spannend ist? Weil es
mit internationalen
Verstrickungen zu tun hat?
Ich fand es einfach eine Riesenschweinerei. Das kann nicht sein. Also ich meine, der ist für unglaubliche Verbrechen verantwortlich in Afrika. Es ist einfach nur 6000 Kilometer entfernt. Ja, und wir interessieren uns nicht dafür.
Das heißt, Sie bleiben da auch dabei?
Na, er ist jetzt vor Gericht. Also er steht jetzt in Stuttgart vor Gericht und jetzt ist halt die Frage, ob der Prozess auch so abgeschlossen wird, dass er hier auch ins Gefängnis kommt.
Aber ich hätte das so verstanden, dass es auch tatsächlich, dass wir hier zu befürchten haben, dass mehrere solcher Leute...
Ja, es gibt ja, das ist ja nicht der Einzige. Dann gibt es noch die ganzen Leute, die von der Bundeswehr ausgebildet werden, die dann irgendwie an der Führungsakademie in Hamburg sind und sich dann in ihrem Land an die Macht putschen, dann Massaker verüben. Wir haben die Leute aus Usbekistan, die hierher kommen, denen wir quasi diplomatischen Schutz geben. Die Äthiopier, die sich hier das Geld abholen, dann Kriege in Somalia führen und so weiter. Also da gibt es Massen und... Es gibt auch noch viele Ruander, die teilweise auf den, noch von, auf den Listen standen von den Top Ten hinter dem Völkermord, die teilweise hier auch noch sich rumtreiben. Es gibt da noch eine Handvoll allein zu Ruander, die irgendwo in kleinen Dörfern in Deutschland wohnen als Ärzte und so weiter und die keiner belangt hat, obwohl sie relativ wichtige, verantwortlich für den Völkermord waren.
Herr Frenzel, wir können Ihnen zur Nominierung nur gratulieren und haben alle gemerkt, dass Ihnen die Leidenschaft nicht verlassen hat. Schön. Herzlichen Glückwunsch zu der Nominierung. Sie könnten das Mikrofon an Frau Gauss weitergeben. Frau Gauss, eine ähnliche Frage. Erinnern Sie sich an die erste Reise nach Afrika? Erinnern Sie sich vor allen Dingen an so einen Moment, dass Sie gedacht haben, hiermit habe ich zu tun, hiermit will ich zu tun haben?
Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich erinnere mich deutlich an die erste Reise nach Afrika, die war mit meinem damaligen Freund. Mich hat Afrika nicht interessiert, aber mein Freund hat mich interessiert. Und er wollte mir seine Heimat zeigen und ich fuhr mit ihm zusammen 3 Monate nach Kenia, wo wir bei 2 seiner damals unverheirateten Brüdern wohnten. Ich unfassbar viel einfach durch diese konkrete Lebenssituation über Alltag gelernt habe in einem Dritte Weltland, womit ich vorher gar keine Erfahrung hatte. Aber ich hatte überhaupt nicht die Vorstellung, damit hätte ich was zu tun oder darüber wollte ich berichten. Das finde ich auch nach wie vor gar keine so schlechte Voraussetzung. Zu sagen, mich hat halt aufgrund meiner persönlichen Lebensumstände etwas zu einem Berichtsgebiet gebracht. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Voraussetzung, um sich unvoreingenommen zu nähern. Es ist keineswegs so, dass selbst als ich 1989 nach Nairobi zog, um dort dann für einige Jahre Korrespondentin zu sein, war es nicht so und das ist es bis heute nicht, dass ich gesagt habe, Afrika, das Ziel meiner Träume, schon immer wollte ich diesen Kontinent erobern, sondern es hat sich halt so ergeben. Und dann habe ich gedacht, ja, der ist mindestens so interessant wie andere Teile dieser Welt.
Aber wenn man jetzt über langen Atem spricht, heißt das ja immer, dass auch ausgezeichnet wird, dass der entsprechende Kollege, der entsprechende Journalist, die Journalistin sich überlegt hat, okay, jetzt reicht es mir zwar eigentlich und jetzt mache ich aber trotzdem weiter. Erinnern Sie sich auch an so einen Moment, dass Sie gesagt haben, ich habe jetzt wirklich die Nase voll, ich habe mir viel schlimme Sachen angeguckt, es reicht?
Ja, daran erinnere ich mich auch deutlich. Also ich bin ja nach 7 Jahren, in denen es eben überwiegend Kriegsberichterstattung war, von 89 bis 96 zurückgegangen nach Deutschland, weil ich auch das Gefühl hatte, also um es modisch zu formulieren, es gibt einen Burnout. Ich kann jetzt kein Flüchtlingslager mehr sehen, ich will keine Demokratiebewegung mehr hören, ich glaube niemandem mehr was, ich kenne das alles, ich brauche eine Pause. Und dann habe ich auch ein paar Jahre, so 2, 3 Jahre, eigentlich kaum afrikanische Themen gemacht und dann hat mich es genug geärgert. Das mangelnde Interesse, die vollständige Gleichgültigkeit und vor allem Afrika als Projektionsfläche. Also Afrika, wenn wir spenden können und kurz vor Weihnachten immer gerne, aber irgendein Interesse oder auch wenn wir sagen, was für ein Hunger, wie schrecklich HIV-Infizierte, wie furchtbar der Krieg, was alles stimmt. Aber wenn wir mal gucken, was die Hintergründe sind, was uns gar nicht so sehr unterscheidet auch in der Entwicklung, in den Verhältnissen in Afrika, dann geht's Interesse sehr, sehr schnell ganz massiv runter. Und das hat mich wahnsinnig erbittert und dann habe ich halt weitergeschrieben.
Und Sie haben unter anderem, das knüpft da an, das Buch erst gerade vorgelegt, der unterschätzte Kontinent, Reise zur Mittelschicht Afrikas, um den Leuten klarzumachen, da gibt es Leute, die Geld verdienen, da gibt es wirtschaftlich aufstrebende Staaten und es ist, bitte?
Ich würde dazu wirklich gerne noch was sagen. Ich finde es richtig wichtig, natürlich, über Kriege zu reden, über Hunger zu reden, über Slums zu reden. Ich finde es nur einigermaßen absurd, wenn ausschließlich darüber geredet wird. Das heißt, mir ist jetzt auch in ein paar Interviews zu dem Buch so gegangen, dass Leute sagten, oh toll, dass endlich jemand über Mittelschicht schreibt. Sagen Sie doch mal, wie viele Kinder in Afrika hungern? Naja, bei Mittelschicht gar keins. Deswegen Mittelschicht. Das heißt, wir nehmen überhaupt nicht wahr, die Differenziertheit des Kontinents und so richtig es ist, über Kriege oder über Kriegsverbrecher zu berichten, so verzerrt wird das Bild, wenn wir uns darauf beschränken.
Dankeschön, Frau Gauss. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Nominierung. Jetzt muss ich Ihnen das wegnehmen. Frau Klinger, haben Sie das Gefühl, Ihr Thema, so wie ich es vorhin gesagt habe, dass es im Moment ganz hinten rüberfällt, weil man sich damit beschäftigt, welche Staaten in Europa sind arm, steht Europa insgesamt vor dem Ruin? Haben Sie das Gefühl, da kann Ihr Thema noch eine Lücke finden, noch reinpassen? Aus der Sicht derjenigen, die Zeitung zu machen haben, die Zeitschriften zu
planen? Also seit ich mich mit dem Thema befasse, bekomme ich auch nahezu täglich die Mails des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und habe heute gerade gelesen, dass die Armutsquote noch nie so hoch war wie laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes gestern. Jeder sechste Deutsche lebt nach, und das ist, glaube ich, der zweite Teil dieses Problems, über Armut zu reden, nach der Definition oder Auffassung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Armut. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das Thema hinten runterfällt, aber es war sowieso immer mein Ziel, dieses Wort Armut, was ein viel gebrauchtes ist in den Medien, zu durchbrechen. Ich wollte das eigentlich nie in den Vordergrund rücken, sondern ich wollte immer losgehen und schauen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Also mit Armut verbinden sich extrem viele Bilder. Armut ist ein Begriff, der in der Öffentlichkeit auch eine große Ablehnung erfährt. Bettina Gauss und ich haben vorhin drüber gesprochen. Der Vergleich mit Afrika liegt sehr schnell nahe, wenn man über Armut in Deutschland redet. Und Armut ist auch etwas, was von den Leuten, die selber davon betroffen sind, sich nicht eingestanden wird. Also man will nicht mit Armut definiert werden. Und ich habe auch niemals mit irgendeinem Menschen, mit dem ich gesprochen habe, um darüber zu schreiben, das Wort Arm oder Armut erwähnt. Niemals. Und deswegen interessiert es mich eigentlich auch nicht so, ob das Wort in den Medien weit vorn liegt, weil das macht meines Erachtens die Debatte auch eher kaputt. Das befördert die Bilder, die ich durchbrechen möchte. Und ich habe mit Journalisten gesprochen, die haben mich immer als Expertin benutzt. Ich finde aber, es kann kein Expertentum in dieser Richtung geben. Und ich habe einen Preis bekommen und die Laudatorin hat hinterher eingestanden, dass sie das Buch, um das es ging, was über Armut ging, gar nicht gelesen hat. Und ich weiß, dass es eigentlich keine Bedeutung hat, wie weit das Thema in den Medien ist.
Sondern was hätte dann Bedeutung?
Für mich besteht die Bedeutung darin, Geschichten, von denen Menschen meinen, dass sie kennen, Leben, von denen sie meinen, dass sie kennen, anders zu beschreiben, andere Worte dafür zu finden. Die Kollegen, die hier mit mir nominiert sind, nehmen für die Recherche ja unheimlich viel, investieren da unheimlich viel Kraft, reisen viel, haben Netzwerke, decken Dinge auf. Bei mir passiert das meiste am Schreibtisch. Also ich muss die Leute aufschließen, ich muss da irgendwie reinkommen und rankommen, aber ich versuche mich zu einer neuen Haltung durchzudenken und also andere Worte für etwas zu finden, was alle glauben zu kennen. Das finde ich wichtig. Und da ist ein wirklich anderes Bild mir wichtiger, als wenn es permanent jeden Tag auf Seite 1 ist.
Jetzt hat Frau Gauss vorhin schon gesagt, dass es mitunter ja auch persönliche Gründe geben kann oder einen ganz beiläufigen Grund, warum man auf so ein Thema stößt, warum man sich das zur Aufgabe macht, was Sie gerade formuliert haben. Was war denn das bei Ihnen?
Naja, ich bin nicht drum rumgekommen, als die Hartz-IV-Gesetze griffen, bin ich als Reporterin auf eine Demonstration geschickt worden, die fand in Leipzig statt und da haben die Leute, die auch die Betroffenen waren, sich aber Begrifflichkeiten genommen, um sich in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Die haben die Demos wieder Montagsdemos genannt. Ja, und wer da halt über den Leipziger Ring lief, waren dann eben Leute, die von Hartz IV betroffen sind und die wiederum wurden aber von allen anderen auch gar nicht beachtet. Also ich hatte Leipzig zu der Zeit der Montagsdemos erlebt und ich wusste, was da los war, wenn da Leute über den Ring laufen und das war das ganze Gegenteil. Und dann hat mich schon interessiert, was passiert eigentlich? Also dieser Begriff Hartz IV, Armut, was ist hier eigentlich los? Und für mich war immer die wichtigste Frage, wie gehen wir mit dem um, was wir da erfahren? Also das war für mich bei jedem Text das Wichtigste, was mache ich denn jetzt, wo ich das erfahren habe? Wie kann ich denn damit leben und alle anderen?
Dankeschön, Frau Klinger. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Nominierung. Die ersten drei Nominierten, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt es wieder auf Sie an. Wieder ist der Applausteppich für unsere nächsten drei Nominierten von Ihnen erwünscht. Bitte begrüßen Sie Ariane Lauenburg von der Zeitschrift Finanztest, Yassin Mushabash, Redakteur von Spiegel Online, und Christian Rode und Andreas Halbach von Frontal 21 hier bei uns auf der Bühne. Nicht zu weit weggehen hier von dem Tisch, nicht dem Publikum den Rücken zu, ne? Und nicht die Fragen lesen, Frau Lauenburg. Haben Sie doch, haben Sie?
Ich bin neugierig, ich bin Journalistin.
Das ist wahr, ne? Das kann man überhaupt gar nicht abstellen. Liegt irgendwas Geschriebenes, kann man doch mal drauf gucken. Genau. Seit 17 Jahren berichten Sie über die Auswüchse des Finanzmarkts, der Finanzwirtschaft. Können Sie mir sagen, wem Sie noch vertrauen? Also wem sagen Sie, wer, der Sponsor ist der Deutsche Sparkassen- und Giroverband?
Ja, klar. Also, meinem Mann zum Beispiel.
Ihr Mann? Hm? Okay. Das war jetzt sehr privat. Das ist die totale Rückzug ins Private.
Ja, Sie haben gesagt, wem ich noch vertraue. Also, den halte ich nicht dicht genug, ja.
Sie müssen sich vorstellen, Sie würden jetzt hier einen Song singen, einen anklagenden Song gegen den Finanzmarkt, gegen die ganze Finanzwirtschaft. Sie würden es so nah. Sie dürften nicht lächeln dabei. Also Sie vertrauen Ihrem Mann und haben aber an sich, jetzt stelle ich mir doch vor, was wir im Moment so miterleben, da müsste doch jemand wie Sie sagen, Leute, ich hab's euch doch immer gesagt, warum vertraut ihr denn den falschen Leuten, diesen Menschen? Ist das so?
Also richtig verstehe ich Sie jetzt gerade nicht.
Wenn die Leute, die mit Finanzen umgehen, die in der Finanzwirtschaft operieren, wir viele Leute sagen, dem konnten wir bisher vertrauen, wir glauben an seriöse Unternehmen. Bei Ihnen auf der Warnliste steht beispielsweise die DKB, die Postbank, Badenia steht da drauf. Fühlen Sie sich bestätigt durch die vielen unseriösen Sachen, die im Bankengeschäft in der letzten Zeit passiert sind?
Ja, also zum Beispiel bei der Postbank, da war ich irgendwie ziemlich überrascht, als ich festgestellt habe, dass die freien Berater der Postbank, 4.000 an der Zahl, in 14 Millionen Girokonten der Kunden reingucken konnten und das da immer so grün aufgeblinkt hat, wenn die ein bisschen Geld aufs Konto gekriegt haben, die Kunden, und sie dann angerufen worden sind. Da war ich ziemlich überrascht, und noch überraschter war ich, als ein Vermittler mir erklärt hat, ich sag Ihnen mal, was auf Ihrem Konto so los ist. Das konnte ich gar nicht glauben. In 2 Minuten hatte ich das auf meinem Bildschirm. Dann habe ich auch die Kontoauszüge von Herrn Döpfner vom Axel Springer Verlag bekommen. Und schließlich habe ich meinen Vorstand gefragt, darf ich auch mal in Ihre Kontoauszüge reingucken? Hat der gesagt, geht nicht, glaube ich nicht. Aber dann, klar, machen Sie mal. Habe ich dann auch gekriegt, ist er ziemlich blass geworden.
Aber hier wird ja journalistisches Arbeiten, journalistische Begabung natürlich auch ausgezeichnet. Da gehört doch eine ganze Menge dazu. Warum zeigt der Mann Ihnen das? Warum vertraut der Mann Ihnen das an? Wie haben Sie das hingekriegt?
Naja, ich habe ziemlich lange recherchiert und habe dann auch festgestellt, dass die Postbank das zum Teil weiß, wer bei Ihnen, sage ich mal, relativ kriminelle Geschäfte macht und nichts dagegen tut. Und dann habe ich systematisch angefangen, Leute anzusprechen, Mitarbeiter anzusprechen, also Postbankmitarbeiter anzusprechen, bis ich welche gefunden habe, die gesagt haben, ja, da erzähle ich Ihnen mal ein bisschen was.
Kann man eigentlich sagen, je kompetenter man wird, je weniger die Leute einen am Zeug flicken können, weil man immer mehr Wissen ansammelt, 17 Jahre ist eine lange Zeit, je größer wird der Druck der anderen Seite? Frau Lauenburg, hören Sie damit auf, ich schicke Ihnen den Anwalt sowieso und passen Sie mal gut auf.
Das wäre schön, aber ich kriege ziemlich viel Druck von der anderen Seite, also meine Artikel werden grundsätzlich zitiert und dann gehen viele Anbieter gerne mal juristisch gegen mich vor, was natürlich nicht so angenehm ist, aber in den meisten Fällen haben wir gewonnen.
Frau Lauenburg, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Nominierung. Yassin Mushabash ist Redakteur bei Spiegel Online und unter anderem Spezialist für die arabisch-islamistische Internetszene. Herr Mushabash, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, ist auch ein dunkles Geschäft. Nochmal zurück zu dem, was wir mit der ersten Runde besprochen haben. Was ist denn da Ihr Initiationserlebnis gewesen, wo Sie gesagt haben, da, ich bleib dran, das mache ich jetzt weiter?
Naja, das Thema hat mich schon vorher interessiert, aber die Initialzündung war natürlich der 11. September, weil das die Frage aufgeworfen hat, ob ich das Thema, das absehbar ein großes Thema sein würde, ob ich mir das anziehe oder nicht. Also eigentlich wollte ich ja über nette Araber schreiben und danach stellte sich halt die Frage, willst du auch über böse schreiben? Und dann habe ich entschieden, ja, mache ich. Und dann habe ich es halt gemacht.
Okay, das war ja kompliziert. Aber wenn Sie jetzt, gerade weil Sie sagen, Sie möchten wollten über nette Araber tatsächlich schreiben, haben Sie nicht das Gefühl oder haben Sie sich zwischendurch überlegt, der ganzen Integration, Migrationsdebatte, leiste ich damit einen Bärendienst, wenn ich die Bösewichte auch noch plastischer darstelle oder darstelle, Sie haben es auch in Buchform getan, zu was die in der Lage sind oder womöglicherweise bald sind?
Ja, ich meine, Sie beschreiben jetzt eins der Dilemmata, die man manchmal abends mit ins Bett nimmt, aber ich glaube, dass es einen Nutzen gibt, wenn man das, was uns am meisten Angst macht und über das wir hier reden, also Al-Qaida und Co., wenn man das präzise und gut beschreibt, dann kann man es eben auch abgrenzen und dann kann man vielleicht ein bisschen mit dafür sorgen, dass nicht alles in einen Topf geworfen wird. Also das war einer der Antriebe, die ich durchaus hatte, als ich gesagt habe, ja, ich mache das, ich schreibe jetzt auch über die Bösen, da war ein Hintergedanke, dass ich gehofft habe, dass ich genau dieses Trennen ein bisschen hinkriege. Und deshalb glaube ich, dass es nicht sozusagen jetzt nicht nur Gewaltporno ist oder so, was man da macht, sondern dass es auch einen aufklärerischen Nutzen hat.
Und wie oft ist Ihnen unheimlich geworden?
Also natürlich kriegt man da manchmal hässliche Mails und Anrufe und Dinge, auf die man jetzt gut verzichten könnte. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache das hier von Berlin aus weitestgehend und da, also angenehmer kann man das nicht haben, wenn man über Al-Qaida schreibt. Also stellen Sie die Frage meinem Kollegen in Pakistan. Also deshalb stelle ich mir die Frage auch nicht.
Und der Roman, den Sie in diesem Jahr vorgelegt haben, also ein spektakulär besprochener, toller Roman, da haben Sie sich gesagt, das reicht nicht aus, was ich da normalerweise sachlich bei Spiegel Online hinschreiben muss, das fiktionalisiere ich einfach nochmal.
Ja, das stimmt zum Teil. Das hat auch zum Teil den Antrieb gehabt, dass ich noch eine andere Seite beleuchten wollte, die sozusagen, wenn man sich mit islamistischem Terrorismus beschäftigt, ständig durchs Bild läuft, nämlich islamophobe Aktivisten, Figuren, Militante. Und das war mir ein Anliegen sozusagen, dafür habe ich dann diesen fiktiven Rahmen gewählt, das war mir ein Anliegen herauszuarbeiten, dass die Dinge gemeinsam haben. Also dass die Denkprozesse, die dazu führen, dass sich jemand radikalisiert oder vielleicht sogar ein Terrorist wird, dass die sozusagen, also nicht wie Herr Sarrazin das vielleicht meint, mit Genen zu tun haben, sondern dass wir da über Entscheidungen von Menschen reden.
Yassin Mushabash, meine Damen und Herren, nominiert für den Langen Atempreis. Herzlichen Glückwunsch. Und Sie können vielleicht, Herr Rode, Herr Halbach, auch näher herantreten. Sie beschäftigen sich seit mehr als 3 Jahren mit illegaler Müllverklappung. Da habe ich mich gefragt, wann stellt man denn fest? Also man hat eventuell einen Verdacht, man kriegt irgendeinen Hinweis, aber ab wann kann man sich tatsächlich vorstellen, dass da internationale Mülldealer gewissermaßen dahinter stecken?
Ja, da braucht man wirklich einen langen Atem für. Also das... Ein Mosaiksteinchen nach dem anderen. In der Tat war es bei uns so, es war ein Hinweisgeber, der natürlich auch interessensgesteuert war, keine Frage. Und da muss man abwägen, steigt man in die Geschichte ein, kann es interessant sein und wie ist das öffentliche Interesse vor allen Dingen? Und das war in dem Falle sehr groß, weil wir reden von insgesamt 33 Millionen Tonnen Hausmüll. Und davon waren plötzlich nach dem Jahr 2005, als die Deponierung nicht mehr erlaubt war, 10 Millionen Tonnen verschwunden und keiner wusste wo, die gehörten eigentlich in die Müllverbrennungsanlage, aber allein dieser statistische Wert machte uns dann so aufmerksam, dass wir der Sache dann weiter nachgegangen sind.
Aber wann vertraut man denn, ich kann mir vorstellen, dass man zwischendurch immer den Zweifel hat, das ist doch alles womöglich gesponnen, das wäre für unsere Geschichte toll, wenn es so groß wäre, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Wie oft gab es oder gibt es diese Zweifel dabei?
Also für mich gab es keine Zweifel. Also diese Statistik war verblüffend. Keiner konnte uns sagen, wo sind die 10 Millionen Tonnen? Und dann ging es halt weiter.
Naja, die Zweifel waren dann weg, als man das erste Mal in den Müll gegriffen hat. Ja? Also es ist einfach so, man muss sich da so vorstellen, dass das eben vermischt wird, zerhäckselt mit Erde. Und dann einer ist dann sozusagen, das war Andreas, ist sozusagen der Gummistiefelmann oder Spatenmann und ich bin sozusagen der Aktenfressermann. Ich habe sozusagen auswendig gelernt, was ein Z0, ein Z1, ein Z3 Wert von so einem Müll ist. Dann haben wir uns Bilder besorgt, angeschaut und dann haben wir irgendwann mal in den Müll gefasst und gerochen und gesagt, das stinkt. Und dann haben wir gegraben und dann haben wir die Verantwortlichen teilweise vor laufender Kamera. Das war für uns das Verblüffende, sozusagen überführt, indem man sozusagen mit so einer Behörde auf so eine Müllkippe geht, wo die sagen, guck mal hier, das ist Erde. Und dann sagen wir, nein, das ist keine Erde, das ist Müll. Und dann sagen sie, ja, tatsächlich, ist aber doch Müll. Und sagen sie, wie viel? Nein, nur ein bisschen hier oben. Sagen, nein, alles. Und dann waren es auf einmal 100.000 Tonnen und das ist eine Menge und eine Menge Geld vor allem auch.
Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Potsdam gegen Tatverdächtige Anklage erhoben. Ist das dann der Punkt, wo Sie sagen, ja, das haben wir eigentlich letztendlich auch gewollt? Oder ist es eher, dass Sie sich sagen, ja, ihr Schlafmützen, jetzt müsst ihr das doch machen, obwohl ihr die ganze Zeit nicht richtig aufgepasst habt?
Also die Staatsanwaltschaft Potsdam muss man ehrlich in Schutz nehmen, ja, weil das eine Staatsanwaltschaft ist, die als einzige ostdeutsche Staatsanwaltschaft gleich mal mit einem Bagger losgefahren ist in die Gruben, nicht wie andere Staatsanwaltschaften oder Behörden, die mit einem Löffel, sage ich mal, übertrieben gegraben haben. So war es zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, ja, wo man sich wundern konnte. Und es ist eben eine Mischung. Mein Eindruck oder unser Eindruck ist, dass es in Brandenburg eher so ein Netzwerk aus Kleinkriminellen ist, die nach bei Nacht und Nebel sozusagen LKW-Ladungen in Kiesgruben fahren. Und in Sachsen-Anhalt ist es eine Mischung aus Behördenversagen, Korruption und wirklich bis zu mafiösen Strukturen, wo hunderttausende Tonnen sozusagen pro Woche verschwinden und die in die Löcher kommen. Und da sagt man dann schon, aber es ist auch schön, dass die Staatsanwaltschaft Stendal jetzt echte Ermittlungen aufnimmt. Also so würde ich das vielleicht beschreiben.
Inspiriert durch Sie, meine Herren. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch an unsere drei Nominierten. Wir werden sehen, wo es hinführt. Und jetzt bitte ich Sie, hier auf der Bühne drei weitere Kollegen zu begrüßen vom Tagesspiegel. Ralf Schönball nämlich, vom Stern Hans-Martin Tillack und von der Märkischen Allgemeinzeitung Ulrich Wangermann. Hallo. Herr Schönball, das ist, Sie beschäftigen sich, so steht es zumindest jetzt hier heute in unserer Ankündigung bei den Nominierten, mit der Veränderung der Stadt Berlin. Man kann aber doch sagen, ich weiß nicht, wie unangenehm Ihnen das ist, dass Sie einer derjenigen sind, mindestens so muss man sagen, der den Berliner Bankenskandal mit aufgedeckt hat. Ist Ihnen nicht peinlich, oder?
Ein wenig.
Okay, gut.
Offen gestanden, dass, aber es war eine schöne Zeit, der Bankenskandal. Ja. Es war eine turbulente Zeit und vor allem war es deshalb so schön, weil ich die Chance hatte, das aus einem Bereich zu machen heraus, in dem man eigentlich, sagen wir mal, zu dem man eigentlich gekommen ist, weil der Zufall und die ökonomischen Zwänge es so wollten. Also ich kam von der Uni und musste mich orientieren. Ich hatte Philosophie studiert und mich mit Jacques Derrida und Gilles Deleuze auseinandergesetzt. Und dann stand ich plötzlich da, jetzt musst du Geld verdienen, was machst du? Guck mal in Journalismus rein. Und dann gab mir der Tagesspiegel, nachdem ich verschiedene Artikel, die aufgefallen sind, die Gelegenheit eben reinzugucken. Und schließlich habe ich einen Pauschalvertrag für die Immobilienseite bekommen. Und, jetzt sind wir bei der Beantwortung der Frage, das Großartige war, dass die Chefredakteure mich damals aus der Position heraus diese Sache haben machen lassen. Und das verdanke ich letzten Endes dieser Freiheit, obwohl sie da vielen Anfeindungen konfrontiert wurden, sie aber trotzdem meinem Feuereifer sozusagen nichts entgegengesetzt haben. Und insofern, so kam ich dann zur Bankenaffäre.
Wie, wenn Sie jetzt, da Sie die ganze Zeit die Entwicklung dieser Stadt um uns herum natürlich professionell skeptisch betrachten, wenn Sie jetzt ins Ausland reisen und da sagen Ihnen wieder Leute, mein Gott, du bist aus Berlin, das ist ja irre. Wie beschreiben Sie denn, was in der Stadt los ist?
Das Problem ist, glaube ich, es ist nicht nur so, dass ich im Ausland den Kollegen das erklären muss oder den Freunden und Bekannten, sondern es ist auch so, dass die Kollegen manchmal kommen und sagen, hey Mann, Berlin ist in aller Munde, aus Irland neulich kam ein Kollege und sagte, wie ist denn die Lage? Man hört so viel brennende Autos, man hört, die Leute können ihre Wohnung nicht mehr bezahlen. Ist es wirklich so? Kaum zu glauben. Und dann muss man denen eben diese Geschichte erzählen, die mit Gentrifizierung zu tun hat, mit Hartmut Häusermann, der festgestellt hat, dass eben bestimmte Stadtteile eben einfach wirklich ausgegrenzt, an den Rand gedrückt werden. Praktisch zu Sammelflächen werden für Menschen, die nicht partizipieren können an der Bildung, und damit sind wir auch schon wieder bei Nadja Klinger, das sind so Themen, die sehr spannend sind und die eben auf dieser Ebene der Stadt selbst beantwortet werden müssen. Und deshalb finde ich das, also so sind die Zusammenhänge aus meiner Sicht.
Wie ist das mit den Kollegen, wie behandeln die Kollegen Sie? Ich kann mir vorstellen, dass es auch so eine gewisse Bequemlichkeit gibt, da wird irgendwas komplex, da geht es um irgendein Bauvorhaben, was wirklich sehr frickelig ist, da sagt man, ich glaube, Sie sitzen unterm Dach sogar, dass man sagt, gib das mal hoch zum Ralf, der fummelt sich da durch. Ich kümmere mich mal lieber darum, welcher Schauspieler gerade da ist. Wo ist Hugh Grant eigentlich? Also ist das so oder ist das anders? Das
Nein, mittlerweile haben die Planer bei dem Umzug in den neuen Tagesspiegelgebäude, was ein wunderschönes Gebäude ist, ein Einsehen gehabt. Die haben gesagt, schön mal, du kannst von dem Dachgeschoss runter, kannst in den normalen Raum rein, und es wurde eine stärkere Anbindung auch an die Lokalredaktion, und in der Lokalredaktion ist es auch so, dass wir großartige Leute haben, wie Gerd Nowakowski zum Beispiel, die eben sagen, pass auf, erklär das, wie der Zusammenhang ist, wenn du ein Bauprojekt machst, was ist diese soziale Komponente? Und ich meine, die soziale Komponente versteht jeder, wenn er auf einer Wohnungssuche ist. Okay, kriege ich eine Wohnung, kriege ich keine? Finde ich irgendwo eine? Die meisten Leute, die ich kenne, sagen, okay, ich finde keine, ich muss eine kaufen, aber ich habe vielleicht nicht das Geld. Und dann bleiben eben alle anderen noch übrig, um die sich niemand wirklich kümmert. Das ist eben die Spaltung der Gesellschaft. Und das hat mit Stadtsoziologie, mit Stadtentwicklung, mit Immobilien zu tun. Und das versuche ich zu erklären.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Nominierung, Herr Stürmball. Herr Tillack, Sie sind's. Mittlerweile hier in Berlin im Hauptstadtbüro des Stern, vorher in Brüssel, beteiligt unter anderem an der Aufdeckung des Eurostat-Skandals. Das heißt, das ist eigentlich Ihre ganz eigene Geschichte gewesen, und den Skandal im EU-Amt zur Betrugsbekämpfung, den Sie dann Betrug gewissermaßen nachweisen konnten. Wenn Sie dieses Theater im Moment mitbekommen oder die Frage mitbekommen, die es die ganze Zeit im Moment gibt, was bedeutet Europa, welche Zukunft hat die EU, können Sie denn mit dem Wissen aus Brüssel im Hintergrund dann wirklich noch sagen, ich bin überzeugter Europäer und ich fürchte mich, wenn die EU den Bach runtergeht?
Also ich habe große Sorgen, ganz ehrlich. Also ich habe schon, als ich noch Korrespondent war, bis 2004 Sorgen gehabt, ob das mit der EU so weitergeht. Da habe ich auch ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Kollegen Oldag, über das Raumschiff Brüssel, in dem die Demokratie scheitert. Und also die heutige Situation, also jeder, der sich mit dem Thema Euro beschäftigt, der sollte sich sehr, sehr große Sorgen machen. Und das ist die Schuld der Politik, die eben da eine Kunstwährung geschaffen hat, die eine gute Idee war in gewisser Weise, aber wo man eben elementare Sicherungen nicht eingebaut hat, und das wusste man, und das war einfach fahrlässig. Das ist sehr gefährlich für uns alle.
Also haben Sie auch das, was ich vorhin auf so umständliche Art und Weise von Homburg versucht habe zu fragen, Sie haben auch das Gefühl gehabt, häufiger in den letzten Wochen, ich hätte es euch gleich sagen können, Freunde.
Also diese Neigung hat man, Sie haben es ja vorhin selber gesagt, Journalisten neigen zum Recht haben, aber wir haben auch im Stern schon 2005 Experten zitiert, die damals sogar den damaligen Finanzminister Eichel beraten haben, die sagten, der Euro kann auseinanderbrechen wegen der wachsenden Divergenzen zwischen der Wettbewerbsfähigkeit Südeuropa und Nordeuropa. Da haben uns alle verlacht damals, alle großen Zeitungen haben gesagt, die spinnen, und das macht einem dann nicht wirklich Spaß, wenn man doch Recht behalten hat.
Wenn jetzt Ihr Chefredakteur kommt und sagt, Herr Tillack, Sie kennen sich doch aus, und Sie sollen was Ungewöhnliches machen. Sie sollen nämlich aufschreiben, die Deutschen sorgen sich, Sie sollen aufschreiben, warum doch alles gut wird. Fiel Ihnen da was ein?
Also in der Tat bin ich bei uns nicht der Spezialist für die Artikel, in denen steht, dass alles gut wird, sondern...
wer schreibt die denn?
Also wir haben Journalisten, die sozusagen, würde ich sagen, da alle professionell rangehen, und dann schaut man, zu welchem Urteil man kommt. Aber ich glaube schon auch, dass ich, wenn ich ehrlich bin, eher das Talent habe, und das braucht sie auch, das ist ja auch nicht so verbreitet, Schwachpunkte zu entdecken und durch Recherche Schwachpunkte zu entdecken. Und ich habe auch keine Angst, wenn ein Minister einen hinterher nicht mehr grüßt zum Beispiel. Das muss eben sein, und das ist meine Spezialität, und da stehe ich auch ganz offen zu.
Jetzt haben wir vorhin über den langen Atem, es geht ja um den langen Atem. Wir haben vorhin draußen gemeinsam auf der Terrasse schon geseufzt, mein Gott, es ist alles so schwierig, mein Gott, wir verstehen es alles nicht mehr, und es wäre doch schön, wir hätten einfach wieder mal eine hübsche, kleine, überschaubare Plagiatsaffäre, in welcher politischen Partei auch immer. Ist Ihnen das nicht zwischendurch auch so gegangen, dass Sie gesagt haben, komm, Leute, gebt mir weg, gebt mir was mit Stars? Oder meinetwegen, oder im Stern gibt es doch ganz viel Service, ich möchte mal Gärten angucken.
Das ist ja furchtbar langweilig. Also ich meine,
Sie würden gleich den Garten umgraben, was hat denn der da?
Nein. Ja, das Tolle am Recherchejournalismus ist ja, dass sie was Neues rausfinden. was eventuell nicht rausgekommen wäre, wenn sie nicht ihre Arbeit gemacht hätten. So. Und das löst eine Debatte aus eventuell. Und man weiß hinterher, man hat hier nicht in ein schwarzes Loch reingeschrieben, sondern man löst zumindest eine Debatte aus, manchmal sogar, wenn man viel Glück hat, eine Verbesserung. Und das ist auch ein ungeheures Privileg, finde ich, das wir da haben. Und ein Privileg auch für ein Blatt wie den Stern zu arbeiten, der ihm erlaubt, wochenlang oder auch mal Monate zu recherchieren und da Ressourcen reinzustecken. Und das würde ich gegen nichts anderes eintauschen wollen.
Wunderbar. Ja. Oh, die 55 Milliarden sind von Ihnen auch. Herr Tillack hat die 55 Milliarden rausgefunden. Also extra Sternchen. Herr Wangemann, Sie haben bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung gesagt, Herr Tillack gerade gesagt, es ist super, dass Sie beim Stern einen das machen lassen. Das ist der Stern in Hamburg, Riesenhaus, die Märkische Allgemeine ist auch eine große Zeitung, aber es ist ja nicht die Regel, vor allen Dingen, weil man so nah dran ist, dass man die ganze Zeit Leuten nachweisen kann, was sie da Böses gemacht haben. Sie haben zum Beispiel bei dem Fördermittelprojekt für das Resort Schwielowsee einige Sachen aufgedeckt, haben unter anderem, ich glaube, es ist der Bürgermeister von Werder gewesen, dazu gezwungen durch ihre Berichterstattung, dass er Geld zurückgeben musste, dass er einen Flug in die Mongolei, den Investor bezahlt hatte, dass er das zurückzahlen musste. Wie geht Ihnen denn das, wenn Sie die Leute wieder treffen, die Sie da vorher so ja nicht angeschwärzt haben, aber denen Sie große Versäumnisse nachweisen konnten?
Na, der Investor sitzt da im Gefängnis, den treffe ich im Moment nicht.
Aber die Politiker?
Der Bürgermeister von Werder ist ein sehr sportlicher Mann, also das schätze ich sehr an ihm. Er sagt immer guten Tag, man kann ihn immer anrufen und das ist wirklich eine Qualität bei aller Kritik. Ich muss mit den Leuten können. Ich sehe sie regelmäßig, also ich habe gar nicht die Wahl zu sagen, auf den kann ich verzichten.
Aber sind danach, nachdem Ihre Arbeit letztendlich erfolgreich war, sind danach für Sie eher Türen auf oder Türen zugegangen?
Na, es gehen eigentlich eher Türen auf. Also es rufen sehr viele Menschen an, sehr viele Leute haben ja im lokalen Umfeld Kontakte, Mietverträge mit diesen Leuten, sind Lieferanten und so. Und die erzählen einem immer was. Und das ist eigentlich die netteste Seite an der ganzen Tätigkeit, dass dann mal ein Kurierfahrer ankommt, der sagt, der hat mich auch schon beschissen und sowas. Also ich habe halt, der Vorteil am Lokalen ist, dass ich eben nicht immer nur mit Medienprofis zu tun habe, so komisch es jetzt klingt, weil hier so viele sind, aber ich freue mich immer auf den Kontakt mit diesen anderen Leuten.
Jetzt hat der Tillack gerade gesagt, wenn ich es zusammenfasse, hat der Tillack unter anderem auch gesagt, ja gut, wenn wir tatsächlich was Neues herausfinden, dann verbessert sich auch was. Ist das auch Ihr Antrieb?
Jo.
Also, man könnte es auch anders machen, das gibt man natürlich in so einer Runde nicht zu, aber man könnte auch sagen, ja, ich sehe natürlich auch super aus damit, wenn ich was Schönes rausfinde. Also lohnt sich die Mühe, da rumzufummeln, in Aktenordner nachzugucken und zu sagen, okay, heute Abend noch eine Stunde und morgen gleich wieder?
Na, ich denke, es ist schon wichtig, sonst würde man es nicht machen, weil es gibt so viele andere bequeme Geschichten, die auch erfolgreich sind. Also meine erfolgreichsten Geschichten sind, glaube ich, Geschichten über Hunde, denen was Schreckliches zugestoßen ist. Einer ist von einem Sondereinsatzkommando der Polizei erschossen worden bei einer Drogenrazzia und solche Sachen. Das ist sehr viel erfolgreicher. Also sie rufen viele Leute an, große, hohe Lesezahlen, hohe Klickzahlen im Internet. Also nee, man muss es schon ein bisschen wollen.
Man muss es wollen und gibt es sowas bei Ihnen wie Jagdfieber, dass Sie merken, Sie sind jetzt drauf, also Ihre Freundin muss jetzt nicht kommen und sagen, hey, heute Abend Kino, sondern Sie haben da noch die ganzen Akten zu liegen oder noch irgendwie.
Sie meinen, dass meine Frau von der Freundin erfahren würde? Ja. Ich habe keine Freundin.
Okay, das ist Ihre Frau?
Ja, meine Frau interessiert sich auch für solche Dinge. Also die ist Schuldnerberaterin und hat oft auch... Und hat auch mit schwierigen Fällen zu tun. Und die hat da irgendwie auch so ein Faible für, liest auch sehr gerne immer Tageszeitung. Mein Sohn interessiert sich nicht so sehr dafür. Dem habe ich mal versucht, die Müllmafia zu erklären. Und da hat er mir also 5 Minuten zugehört. Und irgendwann guckt er mich dann so an und sagt, der Papa, was fressen eigentlich Dachse?
Womit wir wieder bei den Tiergeschichten sind.
Da sind wir wieder bei den dicken Wälzen. 1,83 Meter, die habe ich auch.
Aber wir hoffen jetzt einfach mal, und dazu dient auch diese Nominierung, Sie zu ermuntern, auch die anderen Sachen zu machen, abseits der Tiergeschichten. Herzlichen Glückwunsch Ihnen allen dreien für die Nominierung. Wunderbar.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.